guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 20. April 2026 und darin schauen wir erstmal zurück auf die grenzenüberschreitende Demonstration in Weil am Rhein und Basel am vergangenen Samstag. Und dann auf schwarz-rote Grundsicherungsgemeinheiten, die auch Thema im Freiburger Sozialausschuss war. Statt 3 Jahren Erziehungsurlaub Arbeitszwang nach 1 Jahr für Alleinerziehende. Dann nochmal zum Thema bildbasierte sexualisierte Gewalt, auch im Hinblick auf den Spycam-Fall in Freiburg. Wie sie wirkt und was wir tun können, ist das Thema. Anschließend einen Blick in die Türkei, wie ein unabhängiger türkischer Radiosender um seine Lizenz gebracht wurde und Let's Talk About PMS und PMDS, das prämenstruelle Syndrom und seine dysphorische Variante. Let's Talk About. Bei strahlendem Sonnenschein bot sich am Samstag, den 18. April in den in 3 Ländereck liegenden Städten Weil am Rhein und Basel ein Spektakel der Grenzüberschreitungen. Monatelanger organisatorischer Aufwand forderte der Demozug, der als Höhepunkt der Veranstaltungsreihe die Ausgrenzung vor unseren Augen gelten kann. Betitelt wurde die Demonstration mit 3 Länder-Action und sollte die, Zitat, mit Grenzen durchzogene Region herausfordern. In Weil am Rhein auf deutscher Seite versammelte sich ein Demozug, parallel sammelte sich ein weiterer in Basel in der Schweiz. Die Züge liefen von den verschiedenen Standpunkten zur Landesgrenze. Dort wurde vereint, lautstark protestiert, getanzt, gesonnt. Wieder trennten sich, gezwungen von ungleichen Bedingungen der Bewegungsfreiheit, die DemonstrantInnen. Ein Teil setzte die Demonstration in der Schweiz fort, der andere Teil unterhielt die Weil am RainerInnen, die in Café saßen oder aus den Fenstern schauten. Das große Wiedersehen der 2 Demozüge erfolgte an der Landesbrücke überm Rhein. Im Folgenden hört ihr 3 Reden aus der Demonstration. Weitere Reden sowie O-Töne und Interviews könnt ihr auf rdl.de nachhören.
Hinweg. Dieses externalisierte Grenzregime schafft lebensgefährliche Bedingungen. Tausende Menschen sterben oder verschwinden auf den Migrationsrouten durch die Wüste und Grenzgebiete, oft unsichtbar und kaum dokumentiert. EU-finanzierte Maßnahmen wie der Trust Fund for Africa oder das sogenannte Anti-Schlepperei-Gesetz, das im Niger auf Druck von der EU 2016 eingeführt wurde, haben Mobilität kriminalisiert und sichere Wege zerstört. Transporteure wurden gezwungen, informelle, abgelegene und besonders riskante Wüstenrouten zu nutzen, während gleichzeitig Menschenhandel und Gewalt zunehmen. Besonders dramatisch sind die sogenannten Migrationsdeals mit nordafrikanischen Staaten. Sie führen zu massiven Menschenrechtsverletzungen, Festnahmen, Gewalt, Enteignungen und Abschiebungen in abgelegene Wüstenregionen. Menschen aus Subsahara-Afrika führen ein brutales und permanentes Versteckspiel vor den nordafrikanischen Sicherheitskräften, um Festnahmen und Deportationen zu entgehen. Sie berichten von systemischer Gewalt durch tunesische und algerische Sicherheitskräfte oder dass ihnen Geld, Handys, Dokumente und persönliche Habe abgenommen wurden. Allein aus Algerien wurden im Jahr 2025 über 35.000 Menschen in den Niger deportiert, oft unter lebensbedrohlichen Bedingungen. Sie werden in überfüllten, unsicheren Lastwagen oder Bussen transportiert. Viele kommen krank, verletzt oder mit psychischen Traumatisierungen an. Einige überleben die Transporte nicht. Auch in Tunesien werden MigrantInnen systematisch aufgegriffen, misshandelt und in die Wüste ausgesetzt oder an andere Staaten abgeschoben. Libyen, bleibt ein Ort extremer Gewalt, geprägt von Internierungslagern, Folter und Erpressung. Seit Anfang 2025 wurden laut Beobachtung unseres Alarm von Sahara-Teams in der Kawa-Wüste rund 2000 negrische StaatsbürgerInnen aus Libyen in den Niger abgeschoben. Die Abschiebungszahlen von nicht-negrischen StaatsbürgerInnen wird vermutlich deutlich höher sein. Nach den gewaltvollen Erfahrungen der Abschiebung kämpfen viele in negrischen Städten wie Assamaka, Dirku oder Agadez unter prekären Bedingungen ums Überleben, sodass ihnen oft keine andere Perspektive bleibt, als zu versuchen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Diese Politik hat System und sie wird durch europäische Zusammenarbeit aktiv gestützt. Organisationen wie das Alarm von Sahara leisten konkrete Hilfe. Sie retten Menschen, dokumentieren Menschenrechtsverletzungen und informieren über die Gefahren auf den Routen. Wir als AktivistInnen des Alarm von Saharas wirken der brutalen Externalisierung des EU-Grenzregimes im Sahel-Sahara-Raum mit solidarischen Interventionen, Rettungen und praktischer Hilfe entgegen. Das Alarm von Sahara steht in Solidarität mit all den Menschen, die die Wüste durchqueren wollen, sie durchquert haben oder aus den Maghreb-Staaten abgeschoben wurden, sowie jenen, die sich in Agadez und anderen Kommunen im nördlichen Niger blockiert sehen. Was wir sehen, ist kein isoliertes Problem, sondern Teil eines globalen Rechtsdrucks und einer Politik der Abschottung, die Menschenleben kostet.
Die von der Europäischen Union versprochene Rückkehr zu einem Raum ohne Binnengrenzen ist nichts als eine Illusion. Der im Frühjahr 2024 verabschiedete Europäische Pakt zu Migration und Asyl, dessen Inkrafttreten für den 12. Juni 2024 vorgesehen ist, sowie die Reform des Schengener Grenzkodex, schaffen zahlreiche neue Hindernisse für den Zugang zu EU-Territorium und zum Asylverfahren. Der aus neuen, schwer verständlichen Texten bestehende Pakt verallgemeinert Selektion, Inhaftierung und Zurückweisung von Menschen auf der Flucht. Die Dauer der Inhaftierung in sogenannten Wartezonen wird für Personen, die ein Asylverfahren an der Grenze durchlaufen, von 26 Tagen auf mehr als 6 Monate verlängert. Die Zahl der Haftplätze in diesen Wartezonen soll bis zum Sommer 2026 verdoppelt werden. Die mit der Inhaftierung verbundenen Gewalterfahrungen werden zunehmen, ebenso wie die Traumatisierungen. Parallel zu Verstärkungen der Kontrollen an den Außengrenzen infolge des Pakts ebnet die Reform des Schengener Grenzkodex den Weg für eine Ausweitung der Kontrollen an den Binnengrenzen sowie für deren Verschärfung im Falle ihrer Wiedereinführung. Zudem wird ein neues Überstellungsverfahren eingeführt, um Abschiebungen zwischen den Staaten zu erleichtern. Damit wird die Festung Europa sowohl an ihren Außen- als auch an ihren Binnengrenzen weiter ausgebaut. Durch die Verfeinerung der Kontrolltechniken, eine vermeintliche gesteigerte Effizienz der Selektionsverfahren an den Grenzen, die Ausweitung der Erhebung personenbezogener Daten, notfalls unter Zwang, auch bei Kindern ab 6 Jahren, sowie die Verallgemeinerung von Inhaftierung, Misstrauen, Entmenschlichung und Repression stehen im Zentrum dieser Maßnahmen. Indem sie geflüchtete und migrierende Menschen stigmatisieren und ihre Migrationswege behindern, fügen sich der Pakt und die Reform des Schengener Grenzkodex in eine Entwicklung ein, die durch den Aufstieg rechtsextremer Kräfte und die zunehmende Normalisierung von Fremdenfeindlichkeit geprägt ist. Die Ligue des Droits de l'Homme verurteilt die rassistischen und fremdenfeindlichen Logiken, die den französischen und europäischen Migrationspolitiken zugrunde liegen.
Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Aktivistinnen und Aktivisten, liebe Verteidigerinnen und Verteidiger der Menschenwürde, wir stehen heute hier an der Grenze zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Aber eigentlich sind wir nicht hier, um über Grenzen zu sprechen, wir sind hier, um sie zu hinterfragen, um sie zu kritisieren, um sie zu überwinden. Denn eine Grenze ist nicht nur eine Linie auf einer Karte. Sie ist zu einer unsichtbaren Mauer geworden. Eine Mauer, die Leben sortiert. Eine Mauer, die entscheidet, wer in Würde leben darf und wer in Angst leben muss. Heute stehen wir vor einer harten Realität, die Migrationspolitik der Europäischen Union verstärken durch die neue Migration- und Asylpolitik, GAS. schützt keine Menschen. Das GAS führt zu einem minimalistischen Asylsystembedingungen, die Gefängnis erhellen, geringeren Chancen auf Asyl, der Verfolgung von Menschen ohne Papiere, der Forderungen von Abschiebung und Deportationen. Eine Verstärkung von Rassismus, sie drängt sie zurück, sie schließt sie ein, sie entmenschlicht sie. Die Regierung spricht von Migrationsstörung, aber wir sprechen von Menschen, sie sprechen von Grenzsicherheit. Aber wir sprechen von Menschen, sie sprechen von Gänsesicherheit, aber wir sprechen von Leben, die im Meer, die in der Wust und an der Grenze Europas verloren gehen. Ich stehe heute hier nicht nur als Aktivist, sondern als Zeuge. Zeuge von geborenen Lebensweg, Zeuge von unterbrochenen Hoffnungen. Zeugen dieser stillen Gewalt, die sich hinter politischen Entscheidungen verbirgt. Und ich stelle euch eine einfache Frage. Welche Art von Europa wollen wir? Eine Festung Europa? Oder wollen wir ein Europa der Gleichberechtigung, der Freiheit, der Würde und der Solidarität? Wir lehnen in einem Europa ab, das Leid durch Externalisierung schafft. Wir lehnen in einem Europa ab, das Gewalt an anderen Ländern delegiert. Wir lehnen in einem Europa ab, das Migration kriminalisiert und auch die Solidarität. Solidarität ist kein Verbrechen. Migration ist kein Vergehen. Menschenwürde ist nicht verhandelbar. Heute. Heute senden wir von hier, von dieser Grenze, eine klare Botschaft. Wir sind keine Zahlen, wir sind keine Akten. Wir sind Menschen mit Geschichte, mit Stimmen. Und diese Stimmen werden nicht lange zum Schweigen gebracht. Als Vertreter derjenigen, die keine Stimme haben, trage ich heute ihre Worte. Die Worte der Menschen in Lagern. Die Worte der Menschen, die in Angst vor Abschiebung leben. Die Worte derjenigen, die trotz allem in eine bessere Zukunft glauben. Unsere Kraft ist gerecht. Unser Engagement ist notwendig. Und unsere Solidarität ist stärker als jede Grenze. Heute demonstrieren wir nicht nur gegen etwas. Wir demonstrieren für etwas, für Bewegung, Freiheit für alle. Für Solidarität ohne Bedingung, für eine gerecht und menschlich Welt. Ich muss mit diesem Wort schließen. Kein Mensch ist illegal. Kein Leben ist weniger wert als ein anderes. Und keine Grenze wird unsere Menschlichkeit aufhalten. Danke euch.
Statt 3 Jahren Erziehungsurlaub, Arbeitszwang nach 1 Jahr für Alleinerziehende, schwarz-rote Grundsicherungsgemeinheiten im Freiburger Sozialausschuss.
Das propagandistische Primärprojekt der Merz-Regierung neben Rausschmiss der Migranten und Flüchtlinge, nämlich kein Bürgergeld, dafür aber repressive Grundsicherung mit Arbeitszwängen, hat die Regierung Ende März 26 durch den Bundesrat bekommen. Es tritt zum 1.7.2026 in Kraft mit schon Vorwirkung vorweg in den Arbeitsamtbezirken, wenn Steinmeier es dann unterschrieben hat. In der Folge sind weitere gesetzliche Grausamkeiten noch geplant, und zwar gegen Behinderte, insbesondere gegen deren Assistenzleistungen, gegen Kinder und Jugendliche. Das alles soll noch folgen vor der Sommerpause. Die Präsentation der Gesetzestatsache des Jobcenter-Geschäftsführers Wilde und der Abteilungsleiterin im Sozialamt Völkel konnten selbst den Hardliner der CDU, wie hier in Freiburg Herr Schüle sich gebärdet, nicht vom Tisch wischen. Die anschließende Ausschussdiskussion war zumindest auf drei Themen stark fokussiert und wurde vorangebracht von den sachverständigen Bürgerinnen in diesem Ausschuss. Zum einen die gesetzliche Mietobergrenze mit dem Faktor 1,5. Faktisch eine Verschiebung auf die Kommunen, wenn dies im High-Price-Mietsegmenten wie Freiburg gerade nicht realisierbar ist. Denn gegebenenfalls muss ja die kommunale Wohnungsnothilfe einspringen und somit werden dann die Kosten auf die Kommune verlagert. So der Sachkundige Herr Becker.
Sie haben den Einsatz gesagt, es wird bei uns keine Sanktionierung in die KDU geben. Also ich sage jetzt KDU, Kosten der Unterkunft, Sie sagen HUL, vielleicht ist der neue Begriff, weiß ich nicht. Aber im Gesetz ist er erwünscht, tatsächlich als Drohgebärde Menschen tatsächlich auf Null runterzukürzen, inklusive Wohnkosten. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, wenn es so ist, dann müsste die Kommune ja vollumfänglich da reingehen. Ja, weil die Kommune ist für die Wohnungssicherung zuständig. Sie müssen gucken, dass die Leute nicht wohnungslos werden. Ja, also ist es nicht einfach ein Verschiebebahnhof? Also man hat diese Drohgebärde auf Bundesebene, lädt es aber ab im Endeffekt auf der Kommune. Die Kommune hat ja bisher auch schon 50-70% der Wohnkosten so und so tragen müssen. Ja, aber dann vollumfänglich rüber. Und dann habe ich nachgeguckt, warum hat sich da eigentlich im Vorfeld niemand dagegen gewehrt, ein Städtetag oder irgendjemand? Und dann habe ich als einzig gesehen, Herr Mohlberg, dass Ihre Fraktion zumindest eine Anfrage bei der Stadt gemacht hat diesbezüglich. Aber ansonsten so andere Initiativen nicht gesehen. Das hätte man doch sehen müssen im Vorfeld, dass da echt ein Posten richtig vom Bund auf die Kommune verlagert wird. Und wir haben dann nachher im Ernstfall die Wohnungslosenzahlen. Gut, Sie versuchen das abzumildern, das finde ich echt super, habe ich ja am Anfang gesagt. Aber das ist echt ein richtiger Hammer, meiner Meinung nach.
Der neue Sozialbürgermeister Roland Meder.
Herr Becker, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Ich als Vorsitzender der Trägerversammlung in der Verantwortung bin für das Jobcenter auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Sozialdezernent dann dastehe und sage, das können wir nicht machen. Wir verschieben Menschen aus dem einen Sozialsystem in das andere. Und was damit einhergeht, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen und uns auch nicht. Ich habe das sehr deutlich gemacht, wie die Situation im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe, im Bereich der Wohnungslosenhilfe ist. Es darf nicht sein, dass wir, und das haben wir in der Vergangenheit eben auch nicht gemacht, sitze auch schon eine Weile im der Trägerversammlung das Thema Mietsenkungsverfahren, dass wir da mit Augenmaß unterwegs sind. Und ich glaube, die Verantwortung, die wir hier haben, die ist sehr deutlich geworden. Und ich danke Ihnen sehr für den Zuspruch, den wir hier bekommen.
Damit bei den Miet- und Unterkunftskosten gibt es aber auch noch weitere bürokratische Diskriminierungs- und Schikanemöglichkeiten, wie zum Beispiel die Mietverscheinigung, wie Frau Aschendorf aufmerksam machte und es von der Verwaltung nachträglich behandelt werden wird im Protokoll.
So, also erstmal freue ich mich sehr, dass der Herr Wilde beabsichtigt, nicht automatisch an alle Leistungsempfangenden da diese Mietbescheinigungen rauszuschicken. Der Gesetzgeber hat allerdings vorgesehen, dass diese neue Regelung der Bußgeldbewährten Einforderung dieser Mietbescheinigung auch fürs SGB 12 gelten soll. Ja, so steht es in den Entwürfen drin. Aber mir ist inzwischen auch zu Ohren gekommen, dass die Mietbescheinigungen eh beim Amt für Soziales obligatorisch eingefordert werden von den Menschen, die dort existenzsichernde Leistungen beantragen. Da hätte ich gerne mal, ja, hätte ich gerne mal was dazu, weil es eben überflüssig ist, diese Mietbescheinigungen einzufordern, solange die Leute mit Mietvertrag und Nebenkostenabrechnungen und so weiter nachweisen können, wie hoch die Miete ist.
Aschendorf, Sie fragen nach obligatorischen Mietbescheinigungen, SGB 12. Das muss ich nachreichen. Werden wir im Protokoll einfügen, die Antwort. Bin ich jetzt nicht sprachfähig.
Schlicht skandalös bleibt allerdings der vorrangige Arbeitszwang der neu gefassten Gesetzeslage nach einem Jahr, der gerade aber auch im Fall von Alleinerziehenden, die keinen unter Dreijahresplatz in Kindergärten oder auch später finden, erkennbar in seiner Verfassungswidrigkeit zum Himmel stinkt.
Dann habe ich noch mal eine Frage wegen der Elternzeit. Also bisher war das ja zumindest bei Alleinerziehenden 3 Jahre. Gibt es eine extra eine Klausel noch mal für Alleinerziehende? Weil die haben ja auch nach diesem einen Jahr eine ganz andere Betreuungssituation wie ein Paar, um überhaupt die Möglichkeit wieder zu haben, arbeiten zu gehen. Und wie Sie auch gesagt haben, Kita-Platz ist jetzt auch nicht das einfachste Thema in Freiburg.
Was die sachkundige Bürgerin Frau Dufner hier anspricht, dürfte wohl auch bei der Lektüre und der Umsetzungsmöglichkeiten des neuen Gesetzes beim Geschäftsführer des Jobcenters eher Stirnrunzeln, wenn nicht Ungläubigkeit hervorgerufen haben. So klingt auch ein bisschen seine Antwort.
Sie hatten gefragt, ob es nochmal eine Klausel für die Alleinerziehenden gibt. Also mir persönlich ist keine individuelle Klausel für Alleinerziehende bekannt. Aber ganz klar, da gilt es mit Augenmaß dann auch den Kundinnen und Kunden Möglichkeiten aufzuzeigen beziehungsweise dahingehend zu beraten, welche Möglichkeiten das es dann auch wirklich gibt. Ja, also da sehe ich uns in der Verantwortung als Jobcenter.
Ganz abgesehen davon, dass Vermittlungsmöglichkeiten im Moment sowieso eher rar gesät sind. Weitere Stimmen aus den Ausschussberatungen findet ihr auf unserer Webseite.
Judith Strieder von HateAid berät seit Jahren Betroffene von bildbasierter sexualisierter Gewalt und berichtet im folgenden Interview von den Auswirkungen dieser Gewaltform und darüber, welche Rechte und Möglichkeiten Betroffene haben. HateAid und andere Beratungsstellen sind für Betroffene da und beraten anonym und kostenfrei.
HateAid ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt. Sowohl auf politischer Ebene als auch im Bereich Bildung und Sensibilisierung für das Thema. Wir sprachen mit Judith Strieder. Sie ist Psychologin und arbeitet seit 4 Jahren in der Betroffenenberatung bei HateAid. Dort wird schon seit Jahren die Zunahme von Fällen zu bildbasierter sexualisierter Gewalt beobachtet und dokumentiert. Wir haben sie zunächst gefragt, welche Auswirkungen bildbasierte sexualisierte Gewalt für die Betroffenen hat.
Die Folgen auf so eine Gewalterfahrung sind natürlich immer individuell und persönlich. Also es trifft Menschen unterschiedlich. Das finde ich auch wichtig zu sagen. Es gibt natürlich auch sehr verschiedene Fälle von bildbasierter sexualisierter Gewalt. Und je nachdem, wie das Ausmaß ist, aber auch wie die betroffene Person selber damit umgeht, ist es einfach individuell. Und trotzdem gibt es Parallelen. Also viele Betroffene berichten von Symptomen, also körperlich oder psychisch, sowie Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Ängsten. Dann dieses Phänomen Schuld und Scham, wie es auch bei analogen Übergriffen oft eine Folge ist. Das beobachten wir auch bei der bildbasierten sexualisierten Gewalt oder generell bei der sexualisierten digitalen Gewalt. Dass Betroffene tatsächlich sehr, sehr belastet oftmals zu uns kommen und je nachdem, was dann noch passiert, also es werden ja oft Bilder veröffentlicht mit dem Klarnamen der betroffenen Person, dass wenn die Bilder in den Google-Suchergebnissen zu finden sind, dann kann es natürlich auch sein, dass das persönliche Umfeld davon betroffen ist, also dass das Kollegen sehen oder FreundInnen oder so, ne, dass das einfach auch berufliche Folgen kann, dass Personen vielleicht sogar ihren Job wechseln oder wenn die Privatadresse mit veröffentlicht wurde, dann Personen vielleicht umziehen müssen, weil da oder immer wieder konfrontiert werden damit, dass Personen auch zu ihr nach Hause kommen, weil sie irgendwie denken, sie können die Person dann mal im echten Leben treffen. Und genau, das kann ganz unterschiedlich sein.
Durch den Fall Colin Fernandes bekommt diese Form der digitalen Gewalt aktuell sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Wir wollten von Judith wissen, von welchen Zahlen wir genau sprechen und welche aktuellen Gründe und Entwicklungen dafür sorgen, dass immer mehr Menschen auf Organisationen wie HateAid zukommen müssen.
Ich glaube, es gibt so ein Spannungsfeld, ne? Die Technologie entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter und die Gesetze, also die Justiz sozusagen, das passiert nicht schnell genug. Also die Gesetzesanpassung passiert nicht schnell genug. Wie zum Beispiel bei der Erstellung von sexualisierten Deepfakes. Das ist ja zum Beispiel nicht strafbar. Also es ist einfach sehr, sehr leicht, dieses Material zu erstellen und sehr, sehr schwierig, Unterstützung zu bekommen oder zumindest wirksame Unterstützung sozusagen im Außen zu bekommen, also dazu, also dass die Inhalte verschwinden, dass Tatpersonen Konsequenzen erfahren. Und aber auch, und das finde ich auch wichtig zu sagen, ich glaube, immer mehr Menschen wissen, dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist, dass sie sich Unterstützung suchen können und wo sie sich Unterstützung suchen können. Und deswegen steigen unsere Zahlen jetzt bei uns in der Beratung wahrscheinlich auch. Also es gibt verschiedene Zahlen sozusagen, je nachdem, was wir uns jetzt genau angucken. Insgesamt, da geht es aber nicht nur um bildbasierte sexualisierte Gewalt, sondern die Fälle, die wir haben, da kommen so rund 150 Anfragen pro Monat bei uns an. Das sind neue Klientinnen, also Personen, die noch keinen Kontakt zu uns hatten, aber auch Klientinnen, die schon Kontakt mit uns haben und vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, weil sie Aktivistin sind oder Journalistin oder so und wieder betroffen sind. Genau, und unsere Zahlen zu bildbasierter, sexualisierter Gewalt, die steigen relativ deutlich. Ich hab jetzt tatsächlich keine Zahlen dafür spezifisch mitgebracht, aber wir beobachten, dass wir jetzt schon dieses Jahr sehr viel mehr Zahlen hatten als zu dem Zeitpunkt letztes Jahr um diese Zeit, also dass sich einfach mehr Menschen an uns wenden zu diesen Themen. Ich finde da aber auch immer wichtig zu sagen, es gibt auch Studien, die das belegen, dass Vorfälle von digitaler Gewalt zunehmen, aber unsere Zahlen sind natürlich auch beeinflusst von Menschen wissen, wo sie sich Unterstützung suchen können. Menschen haben irgendwie von uns gehört und kennen uns seitdem. Das finde ich ganz, ganz wichtig auch zu sagen, dass das auch Faktoren sein können, dass unsere Zahlen steigen.
Im Freiburger Fall ist es ja nun so, dass potenziell tausende Menschen, die die Damentoilette benutzt haben, von dieser Form der digitalen Gewalt betroffen sein könnten. Wir wissen, dass der Täter über Jahre hinweg auf Toiletten gefilmt hat. Mal angenommen, man würde versuchen wollen, herauszufinden, ob man auf den Aufnahmen gelandet ist. Welche Möglichkeiten haben diese Menschen, das herauszufinden?
Das ist tatsächlich eine Sorge, die, glaube ich, sehr relevant ist und die wir auch in der Beratung beobachten. Also es rufen uns viele Menschen an, die Angst haben, dass irgendwo Inhalte von ihnen zu finden sind. Und es ist tatsächlich relativ schwierig, an die Inhalte zu kommen, wenn man nicht weiß, wo oder ob es sie gibt. Man kann auf jeden Fall seinen Klarnamen mal bei Google eingeben und gucken, ob man über einen blöden Zufall, sage ich mal sozusagen, auf Inhalte kommt. Das passiert betroffenen Personen. Also es gibt tatsächlich einfach Leute, die auch aus anderen Gründen vielleicht ihren Namen mal bei Google eingegeben haben. Und dann sind sie auf die Inhalte gestoßen. Es gibt ja diese Google-Rückwärtssuche, die empfehlen wir nicht. Erstens muss man dann jetzt in dem Film Spycam, wäre das nicht möglich, man müsste das Material haben, nachdem man sucht. Und wir empfehlen es aber auch nicht, weil das Datenschutz nicht sicher, also der Datenschutz ist nicht sicher. Ich würde kein intimes Bild von mir bei Google hochladen. Es gibt Tools, die das versuchen, also Stop NCII zum Beispiel gibt es. Aber auch da braucht man den Inhalt, nach dem man sucht. Und die sind datenschutzsicherer. Die erstellen sozusagen einen digitalen Fingerabdruck, einen sogenannten Hash von dem Bild und agieren dann nicht mit dem Bild, sondern nur noch mit dem Fingerabdruck. Und die können aber auch nur Plattformen screenen sozusagen, also untersuchen, die mit ihnen kooperieren, wie zum Beispiel Pornhub und bestimmte Plattformen, die aber nicht erfahrungsgemäß die Plattformen sind, auf denen diese geleakten oder heimlich aufgenommenen Fotos veröffentlicht werden. Das sind eher so nischige, sehr unseriöse Porno-Plattformen, die man auch nicht erreicht über ein Meldeformular oder über eine Kontaktmöglichkeit. Also genau, ich will da ganz transparent sein, es ist leider sehr schwierig.
Im Freiburger Fall ist klar, dass die Aufnahmen existieren. Sie liegen bei den Ermittlungsbehörden und warten auf eine Auswertung. Das Problem scheint aktuell zu sein, dass es noch kein Verfahren dafür gibt, wie das Material ausgewertet werden soll. Wir wollten von Judith wissen, wie sicher Ermittlungsbehörden im Umgang mit diesem ja sehr sensiblen Material sind und was Betroffene tun können, wenn sie sich dafür entscheiden, den Weg zu gehen, herauszufinden, ob sie auf den Aufnahmen sind.
Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie Strafverfolgungsbehörden vorgehen, also wie genau sie das umsetzen. Erfahrungsgemäß, und da finde ich es aber auch wichtig zu sagen, es gibt ja nicht die Polizei. In ganz Deutschland agiert jeder Polizist, jede Polizistin so und so. Aber da gibt es große Unterschiede. Wir schulen ja auch Strafverfolgungsbehörden. In Hamburg sind wir sehr, sehr regelmäßig für die Schulungen, auch im Ausbildungsweg sozusagen der Personen, die PolizistInnen werden. Aber erfahrungsgemäß gibt es leider noch viel zu viele PolizistInnen, die zu wenig Wissen einerseits haben im digitalen Feld und andererseits auch teilweise nicht besonders empathisch mit den Leuten umgehen. Das sind einfach Erfahrungsberichte, die ich sehr häufig von betroffenen Personen bekomme. Da ist es, denke ich, aber auch wichtig, ich finde es trotzdem wichtig, dass solche Fälle zur Anzeige gebracht werden, allein damit das Dunkelfeld heller wird. Es ist total relevant, dass diese Vorfälle zur Anzeige gebracht werden. Da würde ich eher überlegen, wie kann das eine betroffene Person tun, damit es ihr möglichst gut damit geht. Also man kann ja zum Beispiel eine Online-Anzeige erstatten, bevor man als allererstes zur Polizei geht. Man kann bei der Polizei einfordern, mit einer Frau zu sprechen. Das kann in dem Fall, denke ich, angenehmer sein. Man kann eine Vertrauensperson mitnehmen oder danach irgendwie gucken, okay, wann kann ich den Termin für mich am besten terminieren und danach irgendwie was machen, um mich wieder zu stabilisieren, wenn die Erfahrung blöd wird. Das sind, denke ich, Sachen, die helfen können.
Zum Schluss wollten wir von Judith noch wissen, welche Möglichkeiten Betroffene oder auch potenziell Betroffene haben, wenn sie sich dazu entscheiden, zivilrechtliche Schritte einzuleiten und beispielsweise auf Schadensersatz zu klagen.
Also meines Wissens ist es auch hier schwierig, überhaupt zu agieren, wenn man nicht weiß, ob es Material gibt. Wenn die Tatperson bekannt ist und auch identifiziert werden kann, dann können ja auf jeden Fall zivilrechtliche Schritte eingeleitet werden. Also dann kann eine Abmahnung verfasst werden oder eine Unterlassung oder so. Und dann geht man so, das ist ja schon eigentlich schon mal der erste Erfolg, dass etwas getan werden kann. Also anders als wenn die Tatperson nicht identifiziert wird und man zur Polizei geht und das zur Anzeige bringt, dann ist es sehr oft der Fall, dass das fallen gelassen wird, weil die Tatperson nicht identifiziert werden kann. Aber manchmal ist das ja dann auch schon das Ende sozusagen des zivilrechtlichen Wegs, wenn es eine Abmahnung gibt oder eine Unterlassung gibt und die Tatperson das unterschreibt und aufhört mit ihrem Verhalten. Also dass es gar nicht zu Schadensersatz oder Schmerzensgeld oder so kommt. Das kann ja der Erfolg sein, dass die Tatperson Konsequenzen erfährt und dann damit aufhört. Trotzdem denke ich, ist es bei bildbasierter, sexualisierter Gewalt dann nicht unbedingt zu Ende. Also das ist ja das Komplexe und das Schwierige an der digitalen bildbasierten digitalen Gewalt, dass nie klar ist, wenn das mal veröffentlicht wurde, wer das noch hat und wer das vielleicht weiter veröffentlicht, weiter verbreitet oder zumindest Zugriff auf die Inhalte hat.
In dem hier im Beitrag erwähnten Freiburger Fall geht es um einen Uni-Mitarbeiter, der zwischen 2009 und 2024 heimlich mehr als 800 Frauen in ihrem eigenen Zuhause gefilmt hat. Er machte tausende Videoaufnahmen von Flinterpersonen. 61 betroffene Fälle wurden Anfang März verhandelt und im Prozess ging es um MieterInnen, KollegInnen aus den 5 Jahren von 2019 bis 2024. Alles davor sei verjährt. Und wie wir jetzt im Beitrag gehört haben, geht es eben auch weiter um Aufnahmen aus den Toiletten der Universität. Der Fall rollt sich so langsam auf. Wir haben bei RDL auch schon mehrfach darüber berichtet und werden auch weiter dranbleiben. Und die Beratungsstelle Hate Aid ist eben für Betroffene da, wenn ihr da Unterstützung sucht.
Es begann mit der Erwähnung des Völkermordes an den ArmenierInnen im Ersten Weltkrieg. Dann verhängte die dem türkischen Präsidenten unterstellte Aufsichtsbehörde Ertürk eine Strafe, teilte sie aber nur in Bruchstücken mit, sodass der unabhängige Radiosender Açık Radio keine Chance zur Erfüllung der Auflage hatte. Das war dann der Grund für den Entzug der UKW-Lizenz. Im Gespräch mit Radio Dreieckland erklärt Ilksen Mavituna, wie ein freies Radio in der Türkei funktioniert und wie Açık Radio weiter um seine UKW-Lizenz kämpft, warum diese angesichts der hohen Erdbebengefahr in Istanbul eine besondere Relevanz auch im Katastrophenfall hätte.
Açık Radio. Was für ein Radio ist Açık Radio? Können Sie das etwas erläutern?
Açık Radio, bir bağımsız Radio. Bir topluluk radyosu yani community radio'nun bir örneği Türkiye'de. 1995 yılında kurulmuş bir yer burası. Yaklaşık 90 kişi tarafından yani bir kolektif tarafından inisiye edilmiş, başlatılmış bir mecra. Herhangi bir şirketle, ticari oluşumla, holdingle.
Açık Radio ist ein unabhängiges Radio, ein Gemeinschaftsradio, ein Beispiel eines Community-Radios aus der Türkei. Es wurde hier 1995 gegründet. Etwa 90 Leute, das heißt ein Kollektiv, hat es initiiert und damit angefangen. Es hat keine Beziehung zu irgendeiner Firma oder Holding. Es ist ein Radio, das von bisher ungefähr 1500 freiwilligen ProgrammmacherInnen betrieben wurde. Ökonomisch hat es ein einzigartiges Modell, für das es in der Türkei nicht sehr viele Beispiele gibt. Ein sehr großer Teil der Kosten wird von den HörerInnen auf der Grundlage von Crowdfunding getragen. Weil wir ungefähr die letzten 23 Jahre von den HörerInnen unterstützt wurden, sind wir ein unabhängiges Radio. Seit dem Tag, an dem wir angefangen haben zu senden, sind wir eine Institution, die die persönlichen Freiheiten, die weltweiten Kämpfe um Gerechtigkeit und die kulturelle Vielfalt verteidigen. Das spiegelt sich auch darin, dass wir ein Radio sind, das ganz unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lässt. Das ist auch der Sinn des Namens Açık Radio, offenes Radio. Das heißt, es ist ein Radio, dessen Mikrofon für alle offen ist. Wir sind gewissermaßen eine Plattform für die Zivilgesellschaft der Türkei. Seit 1995 erfüllen wir diese Aufgabe.
Toplumun sesi için bir platform olma işlevi var radyomuzun ve 95 yılından bu yana da bu işlevini sürdürmeye çalışıyor.
Sie sind Lizenz von der Aufsichtsbehörde Ertürk. Wurde Ihnen die Lizenz entzogen? Wie ist das geschehen? Warum wurde es gemacht? Wie hat das angefangen?
Schlade. Bu şöyle oldu. Açık Radyo'nun Lütük tarafından açılmış bir davası vardı.
Das geschah so. Die vorgesetzte Kommission für Radio und Fernsehen, Ertürk, hatte im Jahr 2024 ein Verfahren gegen Açık Radyo eröffnet. Ertürk ist eine Aufsichtsbehörde, die dem Staatspräsidenten untersteht. Als in den 90er Jahren nichtstaatliche Radiosender zusammen mit nichtstaatlichen Fernsehkanälen zu senden begannen, hat der Staat Ertürk gegründet. Und wie alle Radios senden wir in dem von Ertürk vorgegebenen Rahmen. Diese Institution hat uns wegen einer Sendung am 24. April 2024 eine strafbare Handlung vorgeworfen.
Was war das für eine strafbare Handlung?
Der Vorwurf bezog sich auf die Hervorbringung von Hass unter verschiedenen Teilen der Gesellschaft und die Anstachelung des Volkes zu Groll und Hass. Es handelte sich um eine Sendung, in der Erklärungen zu diesem Jahrestag in der Türkei, in den USA und in Europa analysiert wurden. Sie wissen, dass es in der Türkei eine sehr lange Diskussion um die Symbolik dieses Tages geht.
Es geht um den 24. April 1915, an dem die Deportation der Armenier begann.
Bu yayında Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Nisan hakkında Ermeni toplumuna yönelik yaptığı açıklama değerlendiriliyordu.
In dieser Sendung wurde eine Erklärung des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bezüglich des 24. April und der armenischen Minderheit besprochen. Es war eine Erklärung, in der er sich der Geschichte nicht gestellt hat. Auch die Erklärung des armenischen Präsidenten Pashinyan und die Erklärung der USA wurden zitiert. Ein Gast der Sendung bewertete die Geschichte dieses Tages und sprach von Völkermord. Er sprach auch von Deportationen und schändlichen Taten, aber im Grunde von Völkermord. Und zwar drückte er sich so aus: Eigentlich ist es der Gedenktag an den Völkermord an den Armeniern. Aber weder Pashinyan noch Erdoğan haben das Wort Völkermord gebraucht. Jedoch gab es vor einigen Jahren in Istanbul genehmigte Kundgebungen zum Gedenken an den Völkermord. Aber nunmehr wird das wieder nicht geduldet und wird dieser Begriff nicht mehr gebraucht. Das war die Bewertung des 24. April in unserer Sendung. Aus der Sicht von Ertürk wurde die Gesellschaft durch die in dieser Sendung gebrauchten Worte und Ausdrücke zu Groll und Hass getrieben. Deshalb haben sie eine Geldstrafe gegen uns verhängt. Außerdem haben sie bestimmt, dass die betreffende Sendung 5-mal ausfallen muss. Das heißt, an 5 Tagen, an denen dieses Programm vorgesehen war, sollten stattdessen offizielle Verlautbarungen der Ertürk gesendet werden. Natürlich haben wir das ganz grundsätzlich angefochten und ein Gerichtsverfahren angestrengt. Doch während der Prozess begonnen hat, haben wir auch angefangen, die Geldstrafe zu bezahlen, denn uns hatte eine amtliche Aufforderung erreicht. Darin stand, wie viel wir zu zahlen hätten und in welchen Raten. Zugleich stand in der Aufforderung, dass wir die Sendung 5-mal unterbrechen müssten und dass uns die Daten dazu noch mitgeteilt würden. Also wir wussten nicht, wann wir das tun sollten. Diese amtliche Aufforderung hatte uns auf dem Postweg erreicht, aber es gab noch eine zweite amtliche Aufforderung und die wurde digital übermittelt. Das haben wir aber erst spät bemerkt. Als wir es bemerkt haben, hatten wir auch ein Problem mit diesem Dokument. Eine angehängte Datei konnte nicht geöffnet werden. Und weil wir diesen dritten Anhang nicht öffnen konnten, haben wir den Zeitpunkt verpasst, an dem wir unsere Sendung unterbrechen sollten. Sofort nachdem wir das bemerkt hatten, haben wir an Ertürk geschrieben, dass es ein Problem mit dem elektronischen System gäbe und dass wir den Zeitpunkt daher nicht wüssten. Außerdem hatten wir damit begonnen, die Geldstrafe zu bezahlen und baten um die Mitteilung eines Datums für die angeordnete Unterbrechung unserer Sendung. Das alles geschah, während wir die Beschuldigung, wir hätten Hass geschürt, ohnehin gerichtlich angefochten hatten. Aber in der Türkei kann es etwas dauern, bis ein Gericht eine Entscheidung gefällt hat. Um in der Zwischenzeit alles entsprechend den Gesetzen zu machen, hatten wir ohnehin damit begonnen, die Geldstrafe zu bezahlen und wir hatten keine andere Möglichkeit, als auch wie gefordert, den Sendebetrieb zu unterbrechen. Denn an diesem Punkt ist das Gesetz sehr deutlich. Später wurde in 2 Gutachten von Experten festgestellt, dass die Datei, die wir nicht öffnen konnten, tatsächlich fehlerhaft war. Das heißt, in den Verfahren wurde festgestellt, dass wir an der Nichterfüllung der Auflage nicht schuld waren. Doch Ertürk hat das nicht berücksichtigt und auch nicht berücksichtigt, dass wir um die Mitteilung eines neuen Datums für die Unterbrechung der Sendung gebeten hatten. Stattdessen hatten sie gesagt, ich habe Ihnen diese Nachricht geschickt und Sie sind für den Inhalt verantwortlich. Und weil Sie die Sendung an den mitgeteilten Zeitpunkt nicht unterbrochen haben, widerrufe ich Ihre Lizenz.
Sen onun içeriğinden sorumlusun ve bu sorumluluk altında yapman gerekeni yapmadığın için, yani sana ilk söylediğim tarihlerde yayını durdurmadığın için lisansını iptal ediyorum.
Şimdi
auf welcher Stufe ist nun das Verfahren? Gibt es eine Chance, die Aufhebung der Lizenz rückgängig zu machen?
War tabii ki, war. Davanın ilk aşaması sonuçlandı. Yerel mahkeme safhası sonuçlandı ve bizim aleyhimize.
Die Chance gibt es natürlich. Das Verfahren ist auf der ersten Stufe, das heißt vor dem lokalen Gericht, abgeschlossen. Es ist nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Das Gericht hat gesagt, dass alles rechtens war. Nun haben wir uns an das oberste Verwaltungsgericht, an den Danıştay, gewandt. Wir haben dem Danıştay ein Schriftstück zugesandt, in dem wir darlegen, warum die Entscheidung des lokalen Gerichtes nicht rechtmäßig war. Außerdem haben wir dargelegt, dass die beanstandeten Worte unter die Meinungsfreiheit fallen. Das ist jetzt erst anderthalb Monate her. Wir warten jetzt auf die Entscheidung des Danıştay, aber natürlich kann man schwer sagen, wann das sein wird. Aber wir rechnen mit einem oder anderthalb Jahren, bis eine positive oder negative Entscheidung kommt. Bevor dieser rechtliche Prozess abgeschlossen ist, können wir als Açık Radio natürlich nicht senden. Aber unter einem anderen Namen als Apaçık Radio haben wir angefangen, über das Internet zu senden. Und zwar sowohl als Radio als auch als Plattform für Podcasts. Außerdem verbreiten wir auch Videos. Wir machen in einem Internetformat weiter. Technisch ist das kein Problem für uns. Seit vielen Jahren gebrauchen wir das Podcast-Format, um unsere HörerInnen außerhalb der Türkei zu erreichen. In den USA, in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich. In diesen vier Ländern gibt es seit Jahren eine beträchtliche Zahl von HörerInnen von Açık Radio. Weil diese wegen anderer Uhrzeiten das Programm von Açık Radio nicht synchron verfolgen können, benutzen wir schon seit Jahren Podcasts. Also Podcasts im Sinne von einem abrufbaren Archiv. Also wissen wir, wie damit umzugehen ist. Damit gibt es im Grunde kein Problem. Das Problem ist, dass uns nun die UKW-Frequenz fehlt. UKW ist sehr wichtig. UKW bietet die Möglichkeit, jeden zu erreichen. Natürlich ist Açık Radio auch über das Internet zu erreichen, aber nicht alle haben eine Internetverbindung, zum Beispiel Häftlinge in Gefängnissen. Wie Sie sicher wissen, wurden in den letzten Jahren in der Türkei sehr viele Menschen aus verschiedenen Gründen inhaftiert. Darunter gibt es AkademikerInnen, MenschenrechtsaktivistInnen, FilmemacherInnen, politische Häftlinge. Diese können nun unser Programm nicht mehr empfangen. Nicht jeder liebt diese Podcast-Kultur. Jahrelang haben wir Sendungen direkt aus dem öffentlichen Leben gemacht. Leider sind wir jetzt ein sehr individualisiertes Radio, ein Radio on Demand. Natürlich gibt es auch eine Nachfrage nach einem Radio on Demand. Damit haben wir kein Problem. Und wir sind auch dazu verpflichtet, das zu machen. Und diese Verpflichtung erfüllen wir. Aber wir als Açık Radio haben die Möglichkeit verloren, dass uns alle erreichen können. Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen. Das versteht man in Deutschland vielleicht nicht so gut. Aber in der Türkei gehören Erdbeben zur Realität. In Istanbul erwarten wir ein sehr großes Erdbeben. Seit vielen Jahren wird darüber gesprochen. Das kann morgen sein oder in einem Jahr, aber sehr lange wird es bis dahin nicht dauern. So sind die Annahmen über den Zeitpunkt. Nach dem Erdbeben funktioniert das Mobilfunksystem nicht mehr und das Internet ist gestört. Beim großen Erdbeben in Hatay vor 3 Jahren war das so. In so einem Fall funktionieren nur noch Systeme, die auf Funk beruhen. Wenn nun Istanbul als die größte Stadt der Türkei von einem Erdbeben betroffen ist, haben wir keine Antenne mehr, um Millionen Menschen zu erreichen. Und wir haben Erfahrung mit großen Erdbeben. Im Jahr 1999 gab es ganz in der Nähe von Istanbul ein sehr großes Erdbeben. Das Erdbeben im Golf von Izmir mit einer Stärke von 7,4. Damals haben wir das Radio in ein Koordinationszentrum verwandelt. Es hatte auch einen eigenen Namen. ARDM, Açık Radio Erdbebenzentrum. Das Programm, mit dem wir damals das Erdbeben verfolgt haben, führen wir weiter fort. Ein Team von Experten beschäftigt sich ständig mit den Problemen in so einem Fall, aber nun haben wir keine UKW-Antenne mehr. Das kann sehr schlimme Folgen haben.
Yapı stoğuyla alakalı, yönetim problemleriyle alakalı yayını zaten sürdürüyor. Yani biz hazırız o deprem yayını yapmak için ama FM değiliz. Bu da bence çok trajik sonuçlara çıkabilir.
PMS und PMDS sind Krankheiten, die Menschen mit Uterus betreffen. Es gibt wenig Forschung dazu und wenig Wissen darüber in der Gesellschaft. Was es mit dem prämenstruellen Syndrom, kurz PMS, und seiner dysphorischen Variante PMDS auf sich hat und warum wir darüber reden sollten, hört ihr im folgenden Interview.
Du möchtest dich von deiner Partnerperson regelmäßig trennen, weil dich nervt, wie sie ist, atmet oder existiert. Jeden Monat tut sich vor dir ein Abgrund auf und du durchschwimmst einen Tränensee. Eine Woche später kannst du dich nicht mehr verstehen, fühlst Schuld und Schamgefühl darüber, wie du dich verhalten hast. Du bist kein schlechter Mensch und du bist auch nicht alleine. Etwa 20-50% der Menschen mit Uterus haben PMS. Etwa 5% leiden an einer schweren Form von PMDS, der sogenannten prämenstruellen dysphorischen Störung. Ja, und für mich könnte es jetzt heute eigentlich kein passenderes Thema geben, weil ich gestern so übelste Pöbelimpulse gefühlt habe und dann auch so extrem genervt war und mich wirklich nur mit Mühe zurückhalten konnte. Zum Teil ist es auch so aus mir rausgebrochen. Und ich habe mich entschuldigt und habe dann in meinen Menstruationskalender geguckt und gesehen, okay, es sind diese Tage vor der Periode, die das quasi alles erklären. Es hat mich erleichtert. PMS, PMDS ist ein Thema und darum geht heute im Morgenradio. Und Tonja, ich bitte dich, uns kurz ein bisschen aufzuklären.
Hallo, schönen guten Morgen. Ja, ich habe mich letztes Jahr intensiv mit meiner Gesundheit auseinandergesetzt und habe auch tatsächlich eine Pause gemacht im Arbeitsleben, weil ich der Meinung war, es geht einfach nicht mehr so weiter. Diese Erlebnisse von ich raste aus und kann mich nicht zurückhalten, die gibt es bei mir schon Ewigkeiten. Also seit ich sozial interagiere und aus der Pubertät raus bin. Und ich dachte auch immer, naja, ich bin halt ein wilder Mensch und die Leute müssen halt damit einfach leben. Aber es wurde immer krasser, jetzt in meinen 30ern. Und deswegen habe ich mich dem Thema PMS und PMDS einfach mal intensiv gewidmet und ganz viele Recherchen dazu gemacht. Und würde sagen, ja, ich bin eine Person, die betroffen ist von PMDS.
In anderen Staaten, das ist immer so eine Erzählung, gibt es sogar eine Art von Straffreiheit in dieser Zeit, dass jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob du über diese Legend informiert bist, dass es bei schweren körperverletzenden Delikten aufgrund der prämenstruellen Symptomatik zu mildernden Umständen kommt, auf jeden Fall.
Wow.
In Deutschland ist es leider nicht so.
Nee, beziehungsweise ich glaub, Deutschland kennt immer noch nicht PMS, weil das ist ja eine Uteruskrankheit. Das heißt, es betrifft nur die Hälfte der Menschheit. Damit, ja, sind wir hier noch nicht so weit. Schade.
Aber es ist mittlerweile in die Klassifizierung der Krankheiten aufgenommen.
Ja, und zwar, ich habe es nochmal heute Morgen nachgelesen. Ich bin keine Juristin, aber die Weltgesundheitsorganisation, WHO, die macht immer so Klassifizierungen und da hat jetzt sehr lange die ICD-10 gegolten. Jetzt gibt es eine überarbeitete Version, die ICD-11 und international ist auf jeden Fall PMDS mit ins die Krankheitsbilder aufgenommen worden. Das muss jetzt nur noch implementiert werden. Ich habe heute Morgen noch mal kurz ein bisschen rumgesucht und da war die Rede davon, dass es noch ein paar Jahre dauert, weil das muss jetzt übersetzt werden und ja, die Mühlen brauchen noch ein bisschen, aber irgendwann sind wir im 21. Jahrhundert angekommen.
Was heißt implementiert?
Also das muss irgendwie...
Dass es in Lehrpläne kommt und Umgang,
ja, ich denke
in
schon.
Umgang damit.
Ja, und dass es so halt dazu Anerkennung gibt. Also zu PMDS... als Krankheit eben zurzeit ist es auf jeden Fall so, in meiner persönlichen Geschichte, dass ich keine Diagnose offiziell auf PMDS bekommen kann. Und es gibt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, hormoneller als auch naturheilkundlicher, therapeutischer und medimäßiger Behandlung, also das sind die Möglichkeiten und diese Medis, die bekomme ich auf jeden Fall, die ich jetzt nehme, die bekomme ich nicht aufgrund meiner PMDS, sondern dafür brauche ich eine andere Diagnose, die mir die Möglichkeit gibt, an die Medikamente zu kommen. Und da würde ich vermuten, dass die ICD-11 noch nicht in Deutschland und im medizinischen System angekommen sind.
Du hast ja auch gesagt, dass du eine lange, lange Leidensgeschichte im Grunde hinter dir hast, bis es zu dieser Erklärung, zu dieser Diagnose kam. Das ist ja sicher auch ein Teil davon, dass eben Fachpersonal oder auch überhaupt gesellschaftliche Aufklärung zum Thema einfach fehlt.
Yes.
Wir haben auch über die PMS jetzt kurz im Vorfeld als Chance gesprochen. Es ist ein Teil des Zyklus, es betrifft eben 50% der 50%, also 25% aller Menschen.
Spüren da was.
Spüren da was. Ich habe auch das Gefühl, es wird schlimmer.
Ja.
Ich habe auch, ich hinterfrage mich auch immer, okay, steigere ich mich vielleicht in irgendwas rein, weil ich in diesen Kalender geguckt habe?
Ja, auf jeden Fall müssen wir da weg davon, dass wir uns in irgendwas reinsteigern. Ich glaube, es ist immerhin, sind wir heute da angekommen, dass es genau Krankheiten gibt, die einfach schlecht erforscht sind, die auch in so einem Zwischenfeld rangieren von körperlicher und psychischer Erkrankung und die auch ja, mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch korrespondieren, sage ich jetzt mal. Wenn du heute Morgen hättest sagen können, ey, ich schlaf mal aus und dann mache ich einen Waldspaziergang. Ich bin mir ziemlich sicher, oder lieber gestern schon, dann wärst du wahrscheinlich nicht so ausgerastet, weil du dich gut um dich kümmern konntest. Aber wahrscheinlich hat es das Leben gerade nicht hergegeben, sich so stark auf den, ja, auf so auch ein bisschen ein zyklusbasiertes Leben einzustellen. Was aber Menschen heute tatsächlich auch schon immer mehr tun. Also es gibt so Spitzensportlerinnen oder ich komme aus dem Gemüsebau, da gibt es so mittlerweile feministische Gärtnereien, die mit dem Zyklus arbeiten. Das heißt, die haben so Ballerwochen, wo es gerade gut hinhaut, dass die Leute mit Uterus ziemlich viel Power haben, das Immunsystem voll am Start ist und so weiter. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo man eher so ein bisschen low macht und sich überhaupt darüber unterhält. Das fände ich ja für alle auch richtig cool, wenn Menschen montags, also klassisch montags, bei Montagsbesprechungen einchecken, hey, wie geht's uns? Die Menschen, bei denen das relevant ist, kurz mal sagen, wo sie in ihrem Zyklus stecken. Dann würden auch alle mal mitkriegen, wie der Zyklus verläuft. Wissen wir ja. Also muss ich auch jetzt immer noch, ich werde jetzt bald 40, noch mal kurz nachlesen. Wann passiert was? Ab wann muss ich mein Umfeld warnen? Ja.
Mehr Zykluswissen für alle.
Yes.
Let's talk about PMS und PMDS. Damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 20. April 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.